Willkommen zu SoTech Deutschland. Der Mittelstand in Deutschland steht ja aktuell vor großen Herausforderungen. Digitalisierung, Transformation und der Umgang mit dem Fachkräftemangel bestimmen halt den Alltag vieler Unternehmen.
Ja, absolut. Und die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Fast 2/3 der Unternehmen, die an speziellen Digitalisierungsprogrammen teilnehmen, berichten von deutlichen Fortschritten bei den digitalen Kompetenzen ihrer Teams. Dennoch hat nicht einmal die Hälfte bislang konkrete Maßnahmen umgesetzt. Hier liegt also noch viel Potenzial.
Interessant ist dabei, dass rund 30% der Unternehmen ihre Mitarbeitenden als besonders anpassungsfähig einschätzen. Das zeigt, dass die Bereitschaft zur Veränderung da ist. Doch oft fehlen die passenden Strukturen oder die richtigen Tools, um diese Energie voll zu nutzen.
Tja, darüber wollen wir heute reden. Und zwar mit einem Mann und dessen Namen viele wahrscheinlich verbinden mit einem Nachschlagewerk. Manche haben sich vielleicht selbst eines dieser 23-bändigen Ausgabe des Wikipedia 1.0 sozusagen zugelegt. Brockhaus, darüber reden wir. Aber dahinter steckt auch ein Industriekonzern. Das wissen sicherlich nur wenige.
Und genau darüber sprechen wir heute, wie Transformation gelingen kann, welche Stolpersteine es gibt und welche Chancen sich eröffnen, wenn ein im 19. Jahrhundert gegründeter Konzern sich neu erfinden muss. Bleibt bestimmt kein Auge trocken. Inzwischen ist Brockhaus aktiv beim Thema grünen Wasserstoff zum Beispiel.
Tja, und wie immer gilt, wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, bewertet uns. Das hilft uns. Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Erstes Handy Nokia 5110 mit gelber Oberschale. Die konnte man damals austauschen. Schwarzer Rücken und damit BVB-Farben. Das war mein Lebensmittelpunkt als Teenager.
Welche App nutzt du am meisten?
Also zeitlich wird das sicherlich Google Maps sein. Geistige Aufmerksamkeit erhält dann erst, würde ich sagen, The Economist.
Oh. Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
In die Zukunft reisen. Mhm. Ich glaube, die Vorteile sind offensichtlich.
Und wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Ich habe große Bewunderung für Vordenken, aber eben noch größere für das Machen und dementsprechend führt kein Weg an Elon Musk vorbei.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Der wahrscheinlich dehnbarste Begriff der Welt. Für die einen ist das das Einscannen von Lieferscheinen und der gleichzeitigen Ablage im Leitsordner zur Sicherheit. Mhm. Und für andere ist das das Anpassen von Large Language Models auf die jeweilige Business Situation.
Tja, und das sagt Kaspar Brockhaus. Der Name ist, kann man jetzt bei dir sagen, der Name ist Programm. Erstmal schön, dass du da bist. Zumindest was jetzt die Nachschlagewerke sozusagen angeht, nicht mehr ganz. Schön, dass du da bist.
Hallo, Dankeschön, ich freue mich.
Ich stelle dich natürlich noch einmal ganz kurz vor. Das hat bei uns auch Tradition. Du hast überraschenderweise studiert und das unter anderem in Maastricht, warst aber auch in Harvard unterwegs und hast deine berufliche Karriere bei Roland Berger gestartet. Und dann ging es eben doch wieder zurück ins Familienunternehmen zu Brockhaus. Und da bist du inzwischen der CEO. Und den Eintritt in dieses Unternehmen hast du mitten in der Finanzkrise gewagt. Dann, wenn es halt gerade mal nicht langweilig ist, offensichtlich.
Ja, aber vorher muss man, glaube ich, mal aufklären über die Situation. Familienunternehmen, Brockhaus, der Verlag wahrscheinlich, vermute ich jetzt, mit den Nachschlagewerken und das Industrieunternehmen. Wie teilt sich das gerade auf? Ich glaube, ihr habt das da ja strikt getrennt.
Tatsächlich ist das strikt getrennt schon seit über 100 Jahren. Mhm. Es gibt familiäre Verbindungen, allerdings sind die wirklich so lange her, dass man heute, glaube ich, den Verwandtschaftsgrad nicht mehr wirklich berechnen kann.
Aber hast du mal reingeguckt? Gibt es das Wort Transformation schon im Brockhaus? Ich hätte ja heute mal reingucken können.
Da hätte man sicherlich reingucken können. Wir haben das natürlich im Schrank stehen. Ich finde das auch einen sehr, sehr schönen, schmuckhaften Einrichtungsgegenstand. Aber ich nutze selber auch Wikipedia deutlich häufiger.
Dann, wir haben es eben schon so ein bisschen angeteased. Was macht denn jetzt das andere Brockhaus?
Richtig, das andere Brockhaus macht Stahl seit 1864. Das erste Produkt ist lustigerweise eine Kinderwiege aus Stahldraht mit Holzrahmen gewesen. Etwas ungemütlich, aber sicherlich bezeichnend. Das ist die Wiege der Industrie bei uns in der Familie. Allerdings ist das dann in 2002 komplett verkauft worden. Mhm. Ja, ist also aus der Familie raus. Und mein Vater als einziger Gesellschafter seiner Zeit von über 70 ist quasi der Industrielle geblieben und hat einige Werke übernommen in 2002 und hat eine neue Brockhaus-Gruppe sozusagen, die Fortführung davon, gegründet. Und diese führe ich nunmehr seit 15 Jahren.
Und ihr habt euch ja extrem gewandelt, darüber kann man jetzt ein bisschen reden. Du sprachst ja, Stahl wurde abgestoßen, kann man jetzt im Nachhinein sagen. Oder Stahl gibt's noch bei euch, aber schon deutlich gewandelt. Wenn ich die aktuellen Lage anschaue bei ThyssenKrupp und so, da ist ja einiges los in der Branche. Also sagt ihr Gott sei Dank, wir haben früher noch angefangen, da was zu verändern?
Ja, sicherlich. Also einmal muss ich schon feststellen, dass Stahl noch ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer DNA ist und auch unserer Produkte. Ja. Über die Hälfte unseres Umsatzes kommt aus Stahl, und zwar in zwei Formen. Das ist einmal Stahl für Autos und dann Stahl im Recycling, also Stahlschrott zu neuem Stahl. Wir machen Stahl, ist ja 100% recycelbar, im Gegensatz zu vielen anderen Produkten und Materialien. Wir haben, worauf du anspielst, wahrscheinlich mal einen Stahlbereich schließen müssen. Das haben wir gemacht vor über 10 Jahren. Das war wirklich ein reiner Commodity-Bereich. Und diesen haben wir dann feststellen müssen, können wir nicht mehr wettbewerbsfähig gestalten und sind da ein bisschen unter die Räder gekommen und haben uns dann entschieden, aus dem Geschäft auszusteigen. Aber damit haben wir nicht dem Stahl gesamt den Rücken gekehrt. Es macht auch gar keinen Sinn. Stahl ist der Rückgrat der Industrie, nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt. Ein Werkstoff, an dem kein Weg dran vorbeiführt.
Und ist es denn ein Werkstoff, der in Deutschland noch gut produzierbar ist? Du hast dich auch in der Bild, glaube ich, neulich geäußert zur Thyssen-Krise und einfach auch gesagt, dass Deutschland als Standort da nicht mehr so gut unterwegs ist. Und das ist ja auch tatsächlich so, wenn man auf die Zahlen schaut.
Das ist so. Und das ist gefühlt medial erst seit ein paar Wochen so. Aber das zeichnet sich ja seit 5, 6, 7 Jahren ab. Leider. Deutschland ist als Industriestandort immer unattraktiver geworden. Das ist verschleiert worden in den, ich sag das mal, Merkel-Jahren durch eine sehr, sehr schöne Entwicklung mit dem Geschäftspartner China. Also wahnsinnig starkes Wachstum und Nachfrage nach deutschen Produkten dort. Nun muss man sagen, sind wir heute in der Situation, dass viele Unternehmen bereits abgewandert sind, verlagern, also Arbeitsplätze hier abbauen, woanders wieder aufbauen oder auch eben ja gänzlich verschwinden. Also wir haben bei uns im Kundenkreis leider auch regelmäßig Insolvenzen.
Und was macht ihr jetzt mit der Gemengelage? Wollt ihr es besser machen oder versucht ihr dann doch euer Business in andere Bereiche zu transferieren, zu sagen, wir werden sukzessive weg vom Stahl und hin zu, ihr macht ja auch noch andere Sachen.
Beides. Wir wollen im Stahl besser werden.
Effizienter oder?
Effizienter werden und dementsprechend noch wettbewerbsfähiger. Ja, es ist ja so, den letzten beißen die Hunde. Ja, wir wollen sicherlich nicht der Letzte sein. Es wird immer auch in Deutschland, also wenn das, ich glaube schon noch an Deutschland, ich bin insgesamt da vielleicht Zweckoptimist, weiß ich nicht, aber ich bin Optimist. Ich glaube auch, dass wir einfach nur einen Tritt in den Allerwertesten brauchen hier in Deutschland, um jetzt endlich mal wieder uns auf die Wirtschaft und auf die Industrie zu besinnen. Ich bin sehr zuversichtlich für den anstehenden Wahlkampf, dass endlich mal wieder über Industrie, Arbeitsplätze und Wertschöpfung gesprochen wird. Und in diesem Zusammenhang glaube ich auch, dass wir in Deutschland eben nicht gänzlich deindustrialisieren. Und wenn wir das nicht tun, dann wird auch Stahl, Chemie und viele andere Vorprodukte hier weiterhin ein gutes Zuhause haben.
Mhm. Trotzdem, wenn wir dann bei der aktuellen Lage nochmal bleiben, ist das dann aus deiner Sicht jetzt unvermeidbar, was bei Thyssen passiert mit Stellenabbau etc.? Auf der anderen Seite gab es dann noch schön die 2 Milliarden Förderung. Weiß nicht, was ihr so an Förderung bekommt. Aber.
Da kann ich gleich noch eine Story zu erzählen.
Ja, bitte. Also ist das jetzt einfach, was sein muss? Muss man sich da jetzt gesund schrumpfen oder könnte man das anderes managen? Weil wir diskutieren auch, was VW betrifft, ja viel. Was ist äußerer Einfluss? Was sind Energiepreise? Was ist aber auch Managementfehler?
Ja, also dieses Thema Managementfehler. Ein ganz spezielles Thema. Also ich denke sicherlich.
Haben wir ja einen Manager da.
Natürlich hat ThyssenKrupp Ende der 2000er einen Fehler begangen und ein sehr, sehr teures Stahlwerk in Sumpf in Brasilien gebaut. Dann wollten sie die Bram in Alabama auswalzen. Das ist natürlich ein großer Fehler gewesen, sehr teuer. Und VW hat unter dies sicherlich auch die falsche Strategie eingeschlagen. Nur, nun ist es ja so, dass ThyssenKrupp, Volkswagen, Bosch, ZF, Schaeffler, BASF, alles Aushängeschilder der deutschen Industrie, alle abbauen, alle Probleme haben Und das sind nicht alles nur schlechte Manager dort und schlechte CEOs, sondern es ist einfach verdammt schwer, in dieser Gemengelage in Deutschland, die wir selber angerichtet haben, angebraut haben, hier erfolgreich zu sein. Im internationalen globalen Wettbewerb. Wir sind ja Exportweltmeister, nur deswegen können wir unseren Wohlstand hier auch finanzieren, weil wir eben auch nicht nur von uns selber leben, in unserem eigenen Saft, sondern exportstark sind. Nicht mehr Weltmeister, aber exportstark sind. Und jetzt ist es sicherlich so, dass man in einer Transformation, wenn man von außen drauf schaut, in der Theorie hat man eine Verlierer und man hat Gewinner. Aber es ist ja nicht so, als ob man erstmal nur Verlierer ansammeln sollte, um später vielleicht Gewinner zu bekommen. Das passiert aber aktuell. Wenn sollte man Gewinner und Verlierer gleichermaßen haben, zur gleichen Zeit? Das heißt, der eine entsteht, schafft Arbeitsplätze, ist wirklich profitabel, zahlt Steuern, ist gut für das Land, gut für die Wirtschaft. Und gleichzeitig kann es dann passieren, dass natürlich einer über die Wupper geht oder einfach, sagen wir, nicht mehr da ist und Schwierigkeiten bekommt. Aber im Moment ist leider so, dass man die einen Fälle, die Problembären, sage ich mal, an jeder Ecke findet und die Gewinner mit der Lupe suchen muss. Weil ich rede nicht von Startups, die Subventionen erhalten vom Staat und irgendwelche Equity Valuations haben, die hoch sind, aber niemals wirklich einen Beitrag leisten über Steuerzahlungen und sobald die Subventionen wegbrechen, dann selber auch wegbrechen, sondern ich rede ja von wirklichen Unternehmen. Ja, und die muss man wirklich mit der Lupe suchen.
Und wie wirst du jetzt mit deiner, reden wir mal von der Stahlsparte jetzt speziell, wie wirst du schaffen, dass ihr wettbewerbsfähiger werdet, von mir aus als ThyssenKrupp, das ein Riesentanker ist und so weiter. Ihr seid wahrscheinlich kleiner umsatzmäßig und also kannst da helfen. Ich habe, was habe ich gelesen, also Personalkosten in dem Bereich sind unter 10% der Personalbereich. Also da einzusparen bringt nichts. Energie ist natürlich sehr hoch und so weiter. Grüner Wasserstoff kostet auch ein Schweinegeld zurzeit noch, ist kaum vorhanden. Also wie will man da agieren in Deutschland? Man hat ja kaum Variablen, auf die man groß Einfluss nehmen kann. Außer zu hoffen, dass die Politik dann Geld dazu gibt. Das ist ja aber auch nicht der richtige Weg.
Das kann kein Geschäftsmodell sein, auf gar keinen Fall. Vielleicht noch ganz kurz der Exkurs, was ich gerade versprochen hatte mit den Subventionen. Also ThyssenKrupp sollte ja grünen Stahl herstellen über die Hochofenroute mit grünem Wasserstoff, dafür diese Milliarden. Wir selber stellen auch jetzt, oder fangen damit an, Elektrolyseure herzustellen zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Man könnte ja denken, dass das irgendwie hochgradig gefördert ist, wenn man so die Presse liest und schaut, was bei ThyssenKrupp etc. passiert. Aber bei uns ist es eben so, wir investieren für die erste Anlage bei uns, für unser eigenes kleines Werk, Stahlwerk, 2,2 Millionen und kriegen 65.000 Euro Förderung, wo wir gesagt haben, herzlichen Dank, das ist nicht wert, wollen wir gar nicht haben, weil den Papierkram plus die Auflagen, die dann damit einherkommen, die sind uns das gar nicht wert. Also so viel zum Thema Förderung für grünen Wasserstoff.
Kam Herr Habeck noch nicht mit dem Scheck vorbei?
Nein, der kam nicht vorbei. Dafür ist das Vorhaben, was wir da realisieren, glaube ich, nicht groß genug. Mhm. Aber es ist ja auch nicht so, als ob wir darauf Haus und Hof verwetten. Das ist jetzt für uns etwas ein Pivot von einem Geschäftsmodell, das wir haben. Wir machen Abluftreinigung in Raffinerien sowieso schon, in der chemischen Industrie und von da zum grünen Wasserstoff ist es nicht besonders weit. Wir machen das in der Hoffnung, dass der Markt irgendwann entsteht. Wenn er entsteht, sind wir mit dabei. Wenn er nicht entsteht, dann wird das der Brockhaus-Gruppe auch keinen Zacken aus der Krone brechen.
Also auch davon zu profitieren. Also nicht nur weitere Möglichkeiten finden, Abwärme zu nutzen oder andere Formate, also dass erst gar nichts verloren geht, sondern das auch zum Nutzen. Damit ist man ja technologisch auch wieder einen Schritt weiter unter Umständen und kann das weltweit anbieten, oder?
Auf jeden Fall. Wir wollen das für uns selber, den grünen Wasserstoff herstellen in unserer eigenen Anlage und die noch nutzen, eben um unseren Stahl noch grüner zu machen. Und dann soll das ein Showcase sein, um eben diese Anlagen selber zu verkaufen. Wir wollen also auch selber als Anlagenbauer diese Anlagen in Deutschland, in der Welt verkaufen.
Und wie schwierig ist das gerade? Ich habe in der Intro schon gesagt, du bist eigentlich in der Finanzkrise gekommen. Jetzt stecken wir wieder in der Krise. Ist das jetzt gerade noch schwieriger als damals? Klar, da warst du neu, von daher, aber trotzdem.
Sicherlich ist es so, dass wir aktuell in der Stahlverarbeitenden und auch generell in der Industrie eine Krise haben, die relativ tief ist und lang. Ja, wir hatten natürlich in 2020 dieses Ab und dann später schnell wieder auf Covid-Shutdowns. Wir hatten in 2009 die Krise, da brach auch alles ein vom Rekordniveau, aber schnell auch ziemlich schnell wieder hoch, hier in Europa zumindest. In den USA hat es länger gedauert. Aktuell sind wir in einer Nullwachstumsphase seit nunmehr 5 Jahren. Die Industrie in den meisten Sektoren geht seit 2 Jahren kontinuierlich bergab. Und alle fragen sich, wie viel ist davon strukturell, wie viel ist konjunkturell? Das heißt, wie viel kommt denn wieder durch eine Konjunktur? Ich meine, es gibt immer Auf und Ab. Da sollte man sich jetzt nicht von verrückt machen lassen. Aber also ziemlich jeder befürchtet, dass ein gewisser Teil auch strukturell ist, der eben nicht wiederkommt. Die große Frage ist, wie viel Prozent von den zum Beispiel 30%, was in vielen Bereichen zutrifft, wie viel von den 30% Minus ist jetzt konjunkturell und wie viel ist strukturell und ist für immer weg? Und das ist natürlich eine relativ anspruchsvolle Managementaufgabe, ja.
Mhm. Ihr habt ja auch einen Bereich gegründet, Brockhaus Hydrogen. Also hängt das dieser Bereich nur mit dem Stahl zusammen oder macht ihr auch grundsätzlich Thema grüner Wasserstoff? Also wollt ihr auch da voll in die reine Produktion oder Produktionsanlagen gehen oder was ist da euer Business?
Ja, richtig. Wie ich es gerade versucht hatte zu erklären, zunächst mal brauchen wir die Anlage für uns selbst.
Also diese eine Anlage sozusagen.
Richtig.
Achso, ich dachte, und ihr geht noch irgendwo in Afrika.
Das ist der Showcase eben, um dann diese Anlagen auch an andere zu verkaufen als Anlagenbauer. Weil wir sind auch Anlagenbauer. Ein Business Unit von uns ist Anlagenbau zur Gasreinigung in Raffinerien zum Beispiel, in der petrochemischen Industrie. Und diese Business Unit hat die Marke Brockhaus Hydrogen ins Leben gerufen. Und damit werden wir diese Elektrolyseure verkaufen.
Was glaubst du, wann wird grüner Wasserstoff wirklich so verfügbar und finanzierbar sein, dass wir wirklich nachhaltig unterwegs sind? Weil das ist ja dahinter die große Vision, auf die wir hoffen.
Ja, ich wünsche mir das auch. Das ist aber jetzt so ein bisschen wie Fußballergebnisse tippen. Das fällt mir wahnsinnig schwer.
Gut, aber du musst ja in die Zukunft planen.
Korrekt, ja. Für uns ist das eine Option tatsächlich, ja, die eben ein gewisses Risiko vertragen darf. Wir setzen da eben nicht Haus und Hof drauf. Ich glaube schon, dass der grüne Wasserstoff ein Medium ist mit einer Daseinsberechtigung, weil man eben geopolitisch gar keine Abhängigkeiten hat. Ja, man kann ihn erstmal überall produzieren. Natürlich kann man ihn in der Wüste günstiger produzieren als hier, aber die Transportkosten sind sehr, sehr hoch und demnach ist eine dezentrale Erzeugung von grünem Wasserstoff durchaus sinnig. Bei Batterien zum Beispiel habe ich ja geopolitische Abhängigkeiten, solange Batterien gebaut werden, wie sie heute gebaut werden. Die sind eigentlich schlimmer als beim Öl vor 20, 30 Jahren. Beim Öl hatte ich immer geopolitische Themen natürlich, ja. Und beim grünen Wasserstoff habe ich diese nicht. Und das ist ja schon mal in dieser Welt, in der wir uns heute befinden, mit Decoupling etc., ein großer Vorteil. Die Kosten sind aktuell und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit ein großer Nachteil. Und jetzt muss man gucken, wie sich das dann entwickelt. Ja. Ohne Regierungsunterstützung, also Subventionen, wird es in Europa nicht gehen. Das heißt, es braucht das Commitment aus der Politik.
Okay, aber Zeitrahmen, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre?
Am liebsten 3.
Naja.
Und glaubst du wirklich dran sozusagen, dass man auch in Europa, also ich sehe, man ist mal ein bisschen banal vielleicht, aber ich brauche ja auch Wasser dafür. Das ist ja in Europa teilweise manchmal recht schwierig gewesen. Denke an die Kernkraftwerke in Frankreich. Auch deswegen wollte man ja nach Afrika gehen, dort produzieren. Also weil du sagst, dezentral, klar, kann man sich das besser vorstellen. Kleinere Anlagen überall. Aber jetzt brauchen wir ja ein Riesennetz für zig Milliarden. Ich glaube, 18 Milliarden kostet das. Erstmal das Grundnetz Wasserstoff und dann kommen noch die ganzen Feinheiten dazu. Ich habe irgendwann mal aus Spaß ausgerechnet, wie viel Tanker man bräuchte, wenn man aus Afrika
Woran
auch nur Ansatz...
Woran du Spaß hast.
Ja, das war ein Spaß. Und E-Fuel ist auch noch alles mal ausgerechnet. Da landen hier in der Ostsee irgendwie zig Tanker jeden Tag, um uns zu beliefern. Also kann das wirklich Sinn sein?
Also Wasserstoff zu transportieren ist unschön, weil komplex und damit teuer. Wasserstoff hier zu produzieren, also ganz lokal zu produzieren und nicht mal irgendwo zentral über Pipelines verteilen in der ganzen Republik, sondern wirklich dezentral produzieren, ist zunächst mal uneingeschränkt positiv. es scheint halt zu wenig Sonne in Deutschland dafür, sage ich mal, damit das sehr günstig bleibt. Ja? Und unser Stromnetz, unser ganzes Stromkonzept in Deutschland ist eben auch zu teuer. Ja, man kann es jetzt nicht nur am Wetter festmachen, sondern wir haben ja das ziemlich verkorkst hier in Deutschland, unseren Strommix, unsere ganze Stromgeneration. Und dadurch haben wir eben diese Stromkosten und vor allem sehr hohe Nebenkosten. Das ist alles etwas, was dem grünen Wasserstoff nicht zuträglich ist. So wird sich das Spannungsfeld zwischen woanders produzieren und importieren und hier selber vor Ort herstellen immer bleiben. Es sei denn, es wird wirklich mal eine starke Initiative gestartet und gesagt, wir wollen den grünen Wasserstoff bei uns in Deutschland produzieren. Das wäre logistisch auf jeden Fall besser.
Und dann höre ich raus, sinnvoll. Trotzdem hast du ja eben gesagt, in Europa wird es auf jeden Fall nicht ohne Subventionen gehen. Du hast eben schon gesagt, ihr habt immer mehr Kunden, die auch eher abwandern oder vielleicht sogar insolvent gehen. Ihr setzt viel auf Deutschland. Bleibt das so? Oder ist das dann was, wo du eher auch drüber nachdenkst, vielleicht verlagert man doch mal die ein oder andere Dependance ins Ausland?
Wir sind sehr glücklich in Polen. Mhm. Ja, aber das war natürlich auch EU, gar keine Frage. Mhm. Wir vertreiben die meisten unserer Produkte in der ganzen Welt, nicht alle. Und das ist auch sehr gut für uns natürlich, weil die Weltwirtschaft insgesamt sich positiv entwickelt. Aber wir sind auf Deutschland festgelegt, ja.
Jetzt höre ich da so ein bisschen eher raus, dass bei euch eher oder in der Branche allgemein auch eher so das Problem ist, strategisch zu überlegen, wie geht es weiter. Also spielt denn so die innere Transformation, auch das Personalbereich ist ja, haben wir gesagt, nicht so ein großer Anteil. Spielt das überhaupt eine große Rolle? Also könnt ihr dann auch Effizienz gewinnen, wenn ihr sagt, Digitalisierung dreimal voran oder? Also spielt das in dem Hardcore, sag ich mal, wo man Hand anlegen muss, da wird Feuer gemacht, da wird Stahl gebrannt und gemacht. Gibt es da größere Gewinne zu machen?
Also Personal ist das Wichtigste in jedem Unternehmen. Egal wie anlagenintensiv ich bin. Mhm. Weil alles läuft am Ende irgendwo über einen Schreibtisch, durch einen Menschen, an einer Maschine vorbei, die von einem Menschen bedient wird. Ja? Und wenn es auch ein Mensch ist, der vielleicht 40 Meter weiter weg ist und das über ein paar Knöpfe macht. Aber am Ende des Tages brauche ich in einem Unternehmen ein sehr gutes, motiviertes Team. Und ob die Personalkosten jetzt 10% vom Umsatz sind oder 5 oder auch 80 bei Dienstleistungsunternehmen oder 90, das spielt zunächst mal, würde ich sagen, keine Rolle. Weil ich brauche, um wettbewerbsfähig zu sein, ich bin nicht alleine auf der Welt, wenn es ein großer Markt ist, habe ich immer Wettbewerber, dann brauche ich idealerweise das beste Team oder eines der besten Teams, die im Markt sind. Und das gilt für jede Art von Industrie.
Das stimmt, kommt aber ja auf die Größe an. Also ich nehme mal an, dass ihr früher mehr Leute gebraucht habt, als ihr jetzt braucht. Also wie hat sich das verändert?
Selbstverständlich. Also? Natürlich gibt es immer mehr Automatisierung. Ja, und dieser Anteil der Personalkosten, das ist auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was ich auch in letzter Zeit verstärkt kommuniziere, ist eben so, dass wir in Deutschland immer schon hohe Personalkosten hatten. Ich meine, dass wir hier Mitarbeiter mehr bezahlen als Arbeitgeber in Bangladesch, ist ja gut so. Das ist ja ein Zeugnis unseres Erfolges als Exportindustrienation, dass wir hier diesen Lebensstandard haben. Mhm. Das heißt, über die Arbeitskosten wollen wir erstmal nicht sprechen. Ja, die Produktivität pro Stunde und auch die Arbeitsstunden, das könnte ein bisschen mehr sein, da fallen wir immer weiter zurück. Aber die Bezahlung ist erstmal, glaube ich, sehr gut und erfreulich. So, da haben wir die Energiekosten, auch immer schon ein leidiges Thema. Und ist ja auch nicht so, als ob wir vor Ukraine hier so tolle Energiekosten gehabt hätten. Wir hatten immer schon hohe Energiekosten. Und diese sind halt jetzt, ich sag mal, noch ein bisschen schwieriger geworden. Aber insgesamt, auch damit konnte die deutsche Wirtschaft ja wachsen. Mit den hohen Personalkosten, den hohen Energiekosten. Das Hauptproblem ist jetzt durch die ganze CO2-Thematik. Das heißt, CO2 wird immer teurer, eben um die grüne Transformation anzustoßen. Ja. Und dieser CO2-Preis macht die Vorprodukte teurer. Und wenn ich jetzt ein Industrieunternehmen nehme, exemplarisch, sage ich mal, bei uns, wir haben 70% Wareneinsatz über alle Geschäftsbereiche. Das bedeutet, von meinem Verkaufspreis ist ein bisschen Personal, ein bisschen Energie, ein bisschen was Sonstiges, ein bisschen Gewinn und 70% ist Vormaterial. Wenn ich jetzt an diesen 70% einen Wettbewerbsnachteil erfahre durch CO2, Bepreisung. Dann kann ich die nicht mehr kompensieren. Weil wenn ich jetzt, ich sag mal, beim Personal 20% teurer bin oder 30, okay. Bei Energie 20-30% teurer, okay, das geht irgendwie noch. Aber wenn ich jetzt auf die 70% nochmal 30% draufpacke sozusagen, ja, dann bin ich endgültig international verloren. Und das ist das, was nach und nach passieren soll. Ab 2027, wenn wir jetzt nichts ändern, durch den Entzug der kostenfreien CO2-Zertifikate für die Industrie, wird der CO2-Preis durch die Decke schießen. Und dann passiert nämlich genau das.
Also bist du auch, wie Herr Lindner sagte, dafür, die Klimaziele etwas aufzuschieben, oder?
Ja. Also zumindest mal auf das, was wir in der EU gemeinsam beschlossen haben, von 2045 auf 2050, genau. Und dann müssen wir weiterschauen in der EU und uns, ein Politikerspruch, ehrlich machen und mal überlegen, ob wir dann vielleicht irgendwann vor 2050 dieses Ziel nochmal diskutieren und gucken, wie wir dann damit umgehen.
Egal, was an Konsequenzen dahinter steckt. Also es kann ja sein, dann haben wir Trockenheit ohne Ende oder Überflutungen wie in Spanien regelmäßig. Dann brauchen wir auch nicht mehr produzieren irgendwann.
Dann muss es abwägen. Deswegen abwägen. Man muss die Vor- und Nachteile abwägen. Und das Schlimme ist ja, dass wir hier in Deutschland glauben, oder andersrum gesagt, ich glaube, niemand behauptet, dass wir in Deutschland das Weltklima verändern könnten. Wer es behauptet, ist ziemlich unterbemittelt. Das heißt, der Gedanke ist ja, dass wir in Deutschland eine Vorreiterrolle einnehmen, damit andere das nachahmen. Und dann können wir dafür sorgen, dass über Einigungen und Festlegungen auf die Pariser Ziele zum Beispiel wir auf der Welt eine CO2-Reduzierung oder ein langsameres Wachstum von CO2 generieren können. So. Wenn wir aber als Showcase für die Welt scheitern, dann werden wir keinen Nachahmer finden. Und das ist der größte Bärendienst fürs Klima überhaupt. Also wir in Deutschland müssen und auch andere Länder, die Vorreiter sind in der EU, müssen erfolgreich sein. Nur dann würde sich ja ein Indien, ein China, ein USA, ein Indonesien, vielleicht mal irgendwann wieder Russland, wie auch immer, Brasilien, erst dann würden die ja uns anschauen und sagen, okay, das scheint zu funktionieren, das wollen wir auch. Aber wenn wir uns hier selber auf die Nase legen mit unserem Vorgehen, dann werden wir niemals Nachahmer finden.
Wenn jetzt so viel Stellenabbau in Deutschland ist, gerade in dieser alten, nenne ich es jetzt mal, Industrie, rennen die Leute jetzt euch die Bude ein oder merkt ihr das?
Ja, wir hatten noch keinen, also niemals Fachkräftemangel. Mhm. Ja, ist ja in aller Munde. Jetzt haben wir bei uns das nie erfahren. Wir finden die Mitarbeiter, die wir finden möchten, bei uns an den Standorten. Das sind 3 in Deutschland, 1 in Polen. Sicherlich wird das mit der Zeit zu einem gewissen Umdenken führen. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen diese Wohlfühlatmosphäre verschwindet und ein bisschen mehr jetzt eben der Fokus wieder auf Arbeitsplätze und auf die Wirtschaft gelegt wird, was ich glaube, dem Land insgesamt sehr gut tun wird.
Zum Schluss vielleicht die große Frage, die Regierung wird noch ein bisschen dauern, bloß was wäre jetzt dein Wunsch als erste Maßnahme, was die Regierung machen würde, um der alten Industrie zu helfen?
Und damit dem Land zu helfen, ja, würde ich gerne unterstellen.
Ja, man muss auch, glaube ich, mal festhalten, klar, macht Autoindustrie und Co. sehr viele Arbeitsplätze aus, aber Dienstleistungsgewerbe und bei uns ist inzwischen sehr, sehr viel größer, auch Umweltindustrie ist sehr viel größer als, glaube ich, mittlerweile auch die Autoindustrie. Also da muss man gucken, das ist nicht gleich immer das ganze Land, also würde ich schon, ich persönlich würde da ein bisschen einschränken, aber gerne. Was wäre dein Wunsch, was die Regierung als erstes tun sollte?
Genau, es muss etwas sein, was allen zugutekommt. Ja, weil wir wollen natürlich nicht Neues im Keim ersticken. Also mit Sicherheit nicht. Also dafür können wir nicht antreten. Nur was ich vorhin schon mal gesagt hatte, Altes kaputt machen, ohne Neues aufzubauen, macht für mich keinen Sinn. Da schadet dem Land. Es geht darum, Neues aufzubauen und Altes nach Möglichkeit so zu bewahren, die Möglichkeit zu bieten, weiter zu bestehen. Und dann wird sich das von alleine ergeben und dann werden natürlich Unternehmen verschwinden, das ist gar keine Frage. Die neue Regierung sollte eine wirtschaftsfreundlichere Politik machen. Das sind viele Aspekte. Ich glaube, dass wir insbesondere im Bereich der CO2-Bepreisung einiges besser machen können, den Standort attraktiver gestalten können. Und gleichzeitig sollte auch die Bürokratie, das ist ein Dauerthema, wirklich verschlankt werden. Mal gucken, wie die Amerikaner das jetzt hinbekommen. Ich meine, jedes Land ist bürokratisch und Deutschland ist da sicherlich keine Ausnahme. Jedes Land hat damit zu kämpfen. Wir in Deutschland sicherlich auch sehr. Und wir würden gut daran tun, wenn wir das wirklich mal nach dem Motto machen, one in, two out, also für jedes neues Gesetz zwei entweder eindampfen oder abschaffen.
Aber dann schließe ich doch nur ganz kurze Frage an. Weil du jetzt auf die Amerikaner anspielst und Elon Musk dann wahrscheinlich, der jetzt ja vor allem da das Cost-Cutting machen wird. Gut, Dieter Bohlen wurde irgendwie von der Bild-Zeitung ein bisschen in diese Falle dann gelockt, das zu sagen, dass er doch das gerne für Friedrich Merz machen würde, wenn er es denn wird. Ich glaube, Frank Thelen hat jetzt Tim Höttges ins Spiel gebracht. Würdest du auch dir wünschen, dass so eine prominente oder starke Stimme aus der Wirtschaft so eng dran ist?
Was auch immer hilft. Ich glaube, gegen die Verwaltung anzutreten, ist ein ganz schön schwieriger Job. Das möchte man wahrscheinlich selber nicht tun. An Elon Musk traut sich das, geht das an. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland das richtige Vorgehen ist tatsächlich. Ja, nur alle oder fast alle sagen, dass wir weniger Bürokratie haben sollten. Und während das alle sagen, entwickelt sich immer mehr. Und ich glaube, dass wir dort versuchen müssen, die Interessen so zusammenzubekommen, dass eben an den Stellen, wo die Bürokratie entsteht, genauso denken wie im Rest des Landes. Das ist allerdings eine ziemlich komplexe Aufgabe. Es gibt Normenkontrollrat und viele andere Institutionen, die sich mit so einem Thema beschäftigen. Aber das wäre schon ein Wunsch, weil wir uns eben in der Kombination mit der EU immer mehr zumuten, was tatsächlich gar nicht so zielführend ist. Also auch wieder hier im Bereich der Grünen, wenn wir gerade bei grüner Technologie sind oder grüner Strategie und so weiter, dieses ganze Nachhaltigkeitsreporting produziert wahnsinnig viel Papier, aber eben auch der Aufwand, der da reingesteckt wird, könnte auch in konkrete Maßnahmen gesteckt werden. Jetzt mag man über Kompensation von CO2 denken, was man möchte. Sicherlich ist CO2-Vermeiden das Allerbeste. Kompensation ist nur die second best option. Mhm. Das ist gar keine Frage. Aber wenn ich es nicht vermeiden kann, dann finde ich Kompensation nicht schlecht. Wir kompensieren seit 2019 freiwillig den ganzen Scope 1 und 2 bei uns im Unternehmen. Damit sind wir bei uns in den Branchen die Einzigen, die das machen. Hat uns, glaube ich, noch kein Kunde so wirklich gedankt. Ich wüsste jetzt keinen Auftrag, den wir deswegen mehr bekommen haben. Wir machen das, weil wir als Unternehmen daran glauben und auch Vorreiter sein wollen. Ja, wir versuchen sehr viel zu vermeiden. Deswegen sind wir auch die Ersten, die in unserer Branche eben mit grünem Wasserstoff in eigener Generation an den Markt gehen. Nur, das ist eben etwas, was wir aus eigenem Antrieb tun. Und da glaube ich eben auch, dass diese Eigenverantwortung das ist, was am Ende funktionieren wird. Der Kunde und der Lieferant müssen irgendwie gemeinsam einen Weg finden, auszuloten, wie viel ist mir das grüne Produkt, die grüne Energie, was auch immer wert. Und dann wird auch der Markt folgen. Das macht der Lieferant ein bisschen mehr und bietet was an, was der Kunde vielleicht nimmt. Dann will der Kunde vielleicht ein bisschen was anderes, dann geht der Lieferant mit. Und so wird sich das über Supply and Demand regeln. Ich glaube an die freie Marktwirtschaft und weniger an die Planwirtschaft.
Sagt Kaspar Brockhaus. Danke dir.
Danke dir.
Danke euch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.